Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht ist es nur ein Gefühl, vielleicht sind es konkrete Beobachtungen, wenn es um das Leben von befreundeten Menschen geht. Oh, da läuft gerade richtig was schief. Da gibt es ein Problem, was die betreffende Person vielleicht nicht so klar sieht oder vielleicht auch nicht in den Griff kriegt. Muss gar nicht häufig vorkommen, aber wenn, wie spricht man das an? Wie hilft man, ohne sich aufzudrängen oder jemanden in die Ecke zu stellen?
Manchmal sieht man ja in Filmen, dass sich dann so ganze Gruppen zusammentun. Dann macht man so eine Gruppenintervention. Dann sitzt der eine da und die anderen sprechen auf den einen, um auch zu verdeutlichen, dass sie es alle so sehen. Ich halte davon nichts.
Das sagt die Psychologin Dörte Dehr. Mit ihr sprechen wir hier später noch ausführlicher darüber, wie wir mit Freunden und Freundinnen so intervenieren, dass es hilft und nicht schadet, weder ihnen noch der Freundschaft oder uns. Hier im Ab21-Studio in Berlin ist Joe. Er kennt das Thema Intervention von unterschiedlichen Seiten. Hi.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du gekommen bist.
Freut mich sehr.
Du kennst den Fall, dass sich Freunde, Freundinnen bei dir eingebracht haben und bemerkbar gemacht haben, weil sie gesagt haben, hey, wir müssen mal mit dir über was reden. Worum ging es denn da überhaupt?
Da war ich Anfang 20 und in einer Beziehung, die relativ schnell sehr eng wurde und so die Liebe war. Mir ging es aber in der Beziehung gar nicht gut und mein Partner war auf jeden Fall... Also hat schon psychische Gewalt ausgeübt und auch sexualisierte Gewalt tatsächlich. Und da haben mir unterschiedliche Freundinnen an unterschiedlichen Stellen Rückmeldungen gegeben. Ja, manches davon hat ganz gut funktioniert, manches eher weniger.
Wie war das zum ersten Mal davon zu hören, dass jemand da Zweifel hat? Weil du warst ja wahrscheinlich erstmal einfach vor allem voll drin. Liebe nimmt einen ein. Wie hat sich das angefühlt, wie hat sich das zugetragen, dass da jemand auf dich zukam?
Das war damals also ein enger Freund von mir, der relativ früh schon irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte und mir das rückgemeldet hat und meinte, du, ich glaube, der Typ ist irgendwie nicht so cool und ich glaube, das ist alles nicht so eine gute Idee. Und ich habe das am Anfang gar nicht annehmen können, weil ich war komplett rosarote Brille und ich wollte das einfach nicht hören und mich hat das... eher geärgert und ich habe das auch nicht so richtig ernst genommen und dachte, ach, vielleicht ist der eifersüchtig oder habe da irgendwelche anderen Gründe vorgeschoben, warum er interveniert.
Mhm. Hat er, könntest du im Nachhinein sagen, da irgendwas auf eine Art und Weise gemacht, die du jetzt als vielleicht falsch kennzeichnen würdest? Also lag es auch an seiner Art oder am Setting?
Ja, es war eine Kombination. Ich war nicht an dem Punkt. Das ist das Ding. Da hätte man auf 100 Arten das machen können, das hätte niemals funktioniert, okay. Weil ich war nicht ready, das zu hören. Und das ist, glaube ich, das, was ich mitgeben würde, ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich selber mal geäußert habe, hey, irgendwie geht's mir damit nicht gut, das stört mich hier irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe Recht in einem Streit, aber er sieht das ganz anders, kannst du mir mal helfen? Wenn da dann Sachen kommen, hey, guck mal, du hast schon recht und was du denkst, ist nicht besteuert. Das fällt auf fruchtbaren Boden. Das hat mir geholfen. Also so bin ich am Ende da auch rausgekommen, weil Leute halt immer an dem Punkt, wo ich zu ihnen schon kam und kleine Sachen geäußert habe, ganz vorsichtig, wenn die da vorsichtig mitgegangen sind, das hat geholfen. Ich hatte aber auch eine Freundin, die, kann ich auch total verstehen, irgendwann gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße mehr anzuhören. Das ist schrecklich, so trenn dich einfach. Warum lässt du sowas mit dir machen? Ich kann sie total verstehen, aber das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich habe dann einfach ihr nichts mehr davon erzählt, weil ich mich geschämt habe, weil ich es nicht geschafft habe, mich zu trennen. Und dann dachte ich so, okay, sie will das halt nicht mehr hören, dann ist es halt mein Problem. Und das hat halt dazu geführt, dass ich halt weniger Leute hatte, um darüber zu reden. Und was man ja eigentlich braucht, ist ein weites Feld an Leuten, die da sind, um da rauszukommen. Ja.
Also aus der anderen Perspektive achtsam sein, auf Signale achten und die dann vielleicht aufnehmen, nicht so sehr drängeln, weil es bringt im Zweifelsfall dann eh nichts.
Genau, also drängeln bringt nichts, Forderungen stellen, Ultimaten bringt gar nichts und auch, ich glaube, was wichtig ist, ist so die Energie zu matchen auf eine gewisse Art im Sinne von, wenn ich erst zaghafte Zweifel habe und mir präsentiert jemand die vollständige Analyse, ich glaube, das ist schlecht aus den und den und den Gründen, das ist zu weit weg, da bin ich noch nicht. So. Also ich glaube, das ist einfach, dass die Leute da abholen, wo sie sind und geduldig sein. Sachen brauchen Zeit, also so eine Intervention, glaube ich, funktioniert selten im Sinne von, dass man einmal was sagt und dann zack, bumm, ändert sich was.
Und diese Freundin, die hat auch zu sehr auf den Putz gehauen, habe ich jetzt gehört. Das war zu drastisch von ihr.
Ja, das war zu drastisch und vor allem, wenn gleich so Urteile mitschwingen, so, das war schwierig für mich, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin da irgendwie dran schuld auch. Und genau, also einfach sich bewusst machen, das Gegenüber ist eh schon total verunsichert und weiß nicht, wo oben und unten ist.
Wir sprechen heute auch mit der Psychologin Dörte Dehl über das Thema und sie sagt, was gut ist, ist, wenn man sich jetzt jemandem anderen annähert, um Sorgen mitzuteilen, halt tatsächlich auch über diese Sorgen vor allem zu reden. Also bei Ich-Botschaften zu bleiben, zu sagen, ich mache mir Sorgen. Was sagst du, ist das was, womit du was anfangen kannst? Ich könnte mir das ehrlich gesagt persönlich auch, oder ich weiß es auch aus meiner Vergangenheit, auch als so eine Belastung vorstellen. Natürlich ist das lieb gemeint, ne? Und das ist auch einfach, wenn man bei sich bleibt, aber dann kommt auch noch einer mit Sorgen an. Also das ist ja auch schwierig.
Ja, ja, ich glaube, da macht es viel aus, wie die Person sonst agiert. Also im Sinne von, wenn ich jetzt sage, oh, ich mache mir so Sorgen und das dann so aufpluster, dann klar, löse ich im Gegenüber auf, oh, jetzt muss ich mich um die Sorgen kümmern. Aber wenn ich sage, hey, ich bin ganz ruhig, ich bin für dich da, ich bin dein Freund und ich will dich unterstützen und ich mache mir Sorgen, dann bin ich stark, obwohl ich mir Sorgen mache. Und dann, glaube ich, kann das Gegenüber das ganz gut aushalten. Und ich hatte eben genau die, also eigentlich waren das genau die Interventionen, die funktioniert haben, diese zaghaften, ich mache mir Sorgen, ich sehe, du hast dich verändert, du gehst nicht mehr so oft raus, so, du sagst total oft ab, was ist denn da los, so, du bringst den nie mit, du kommst nicht mehr mit irgendwie Party machen, was ist denn mit dir, so, und vor allem auch, weil das Wichtige ist, durch dieses, ich mache mir Sorgen, klar, machst du ja auch klar, okay, mir geht's hier um dich als Person und um dein Wohlbefinden, es geht nicht darum, dass ich irgendwie eifersüchtig bin oder dass ich irgendwie gekränkt bin, dass du nicht mehr so viel Zeit für mich hast, weil du jetzt eine romantische Beziehung hast. Ne, sondern dann ist klar, okay, mir geht's hier um dich und dein Wohlbefinden. Und das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige. Und auch die Trennung zwischen, ich habe das Gefühl, du triffst eine schlechte Entscheidung, heißt aber nicht, dass ich dich für einen schlechten Menschen halte. Also das immer zu trennen und zu sagen, ich habe dich lieb, auch wenn du jetzt aus meiner Perspektive dumme Entscheidung triffst, ist okay, ich bin immer noch da. Also dieses einfach immer noch da sein und nicht, so, ah, ich habe dir ja gesagt, das und wenn du jetzt nicht machst, dann guckst du mal, wo du bleibst. Also noch mehr Druck auf eine Situation, die eh ein Druckkochtopf ist. Ja, glaube ich, funktioniert nicht.
Und wie hast du das erlebt? Ich glaube, das gibt es häufig in Situationen, wo sich vielleicht Freundinnen und Freunde auch beraten, ob man gemeinsam oder alleine jetzt irgendwie das Gespräch suchen sollte. Wie ist das für dich gewesen? Hast du sowas auch mal in einer größeren Konstellation erlebt? Wie war das?
Ja, tatsächlich immer wieder eigentlich, das hat sich so ein bisschen etabliert die letzten Jahre, dass wir immer wieder im Freundinnenkreis auch gemeinsam darüber reden, wenn wir uns um eine von uns Sorgen machen. Und das hat sich am Anfang total komisch angefühlt, weil das fühlt sich nach so Hintergehen an, hinter dem Rücken über jemanden reden. Und da hat man ja schon erstmal Hemmungen. Und wir sind da auch immer noch vorsichtig, aber wir haben uns das auch alle gegenseitig rückgemeldet, dass uns das gut tut und dass uns das wichtig ist und dass wir uns auch gewissermaßen darauf verlassen, dass uns Bescheid gesagt wird, bevor wir irgendwie gegen die Wand laufen. Und tatsächlich ist der Austausch mit anderen total hilfreich, weil man eben seine eigenen Unsicherheiten abklären kann, weil man ein viel vollständigeres Bild auch kriegt, weil ja jeder was anderes mitbekommt. Und oft ist es auch erst das Zusammentragen, das dann ein klares Bild ergibt. Und auch alle haben unterschiedliche Kompetenzen und Kapazitäten auch, also situativ, ne? Mal hat jemand mehr oder weniger Zeit. Manche Leute sind gut für irgendwie knallharte Ansagen, andere sind sehr gut zum irgendwie zusammenschweigen und haben eine gute Schulter zum Anlehnen. Ne? Also ich glaube, mehr Leute ist an sich eine gute Idee.
Mhm. Aber auch wenn man es anspricht, ich meine jetzt so in der ganz konkreten Situation, dann sitzen drei Menschen vor dir, alle sind dir wichtig aus unterschiedlichen Gründen und dann geht es da so um dich, das kann einen ja auch total in eine Ecke stellen irgendwie.
Ja, komplett. Also das ist schon auch unangenehm, definitiv.
Aber darf dann dazugehören?
Darf dann dazugehören, beziehungsweise muss auch. Also weil gleichzeitig, es macht ja klar, was für ein Gewicht das eigentlich hat. Das ist so eine Sondersituation, dass alle meine Friends da sitzen und sagen, ey, pass mal auf. Und dann ist es auch nicht, ah, nur die denkt, weil ich hab der mal das und das erzählt, sondern okay, wirklich alle denken das, dann muss ja was dahinter sein. Also das ist eigentlich das, ist unangenehm, aber muss sein, um zu überzeugen vielleicht auch.
Und du hast auch die Erfahrung gemacht selber bei anderen, also das erzählst du ja gerade, dass das mittlerweile üblich ist, in deinem Freundinnenkreis zu intervenieren. Triffst du da auch immer den Ton? Ist es für dich schwierig? Also ich meine, das muss man sich auch ganz schön trauen, ne?
Voll. Also ich würde sagen, ich treffe da überhaupt nicht immer den Ton und ich traue mich auch häufig nicht. Gerade wird es besser, aber so die letzten Jahre würde ich sagen, rückblickend hätte ich gerne öfter was gesagt und habe mich nicht getraut. Wirklich aus dem Grund, ich will nicht übergriffig sein und stimmt überhaupt meine Einschätzung, ne? Also nur weil ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht gut, vielleicht ist es ja ganz anders, als ich denke. Und genau, also das ist was, woran ich aber arbeiten will, weil, wie gesagt, ich halt merke, ich habe in meinem Leben davon profitiert. Hätten Leute das für mich nicht gemacht, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Das hätte ganz anders ausgehen können, ja.
Joe, ich danke dir für deine Offenheit und deinen Besuch. Danke.
Gerne, danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Situationen, da möchte man Menschen, die einem lieb sind, darauf aufmerksam machen, dass etwas schiefläuft. Bei problematischem Suchtverhalten ist das zum Beispiel so. Oder bei schwierigen Beziehungen, die vielleicht führen. Bei Sachen, die den anderen deutlich mehr schaden als gut tun. Die Frage ist aber, steht uns das zu, andere Leben zu kommentieren, einzugreifen? Und wenn ja, wie gehen wir das dann an? Die betroffene Person soll sich ja auch nicht irgendwie in eine Ecke gestellt fühlen. Dörte Dehr ist Psychologin und hilft in ihrer Arbeit auch immer wieder gerade dann, wenn sich Menschen in Notfallsituationen befinden. Hallo Dörte.
Hallo Utz, grüß dich. Freue mich, dass ich da bin.
Ja, danke für deine Zeit. Steht uns das überhaupt zu, das Leben anderer zu kommentieren?
Du, als du das gerade anmoderiert hast, habe ich gerade selber nachgedacht. Steht es uns zu, das Leben anderer zu kommentieren? Ich denke, es steht uns in Beziehungen zu, anderen mitzuteilen, wann wir uns Sorgen machen. Zu kommentieren, wie andere leben, fände ich persönlich jetzt nicht so toll. Also wenn ich an mich denke, weiß ich auch, dass das in mir immer den größten Widerstand erzeugt hat, wenn irgendjemand kam, der meinte, er weiß, wie es besser geht.
Das Gefühl kenne ich auch, ja.
Ja, aber wie gesagt, für mich ist der Knackpunkt, wann bin ich vielleicht für mich selbst in meinem Wertesystem aufgerufen, was zu sagen. Der Knackpunkt ist der, dass ich mich sorge um eine Person.
Und das ist ja individuell total unterschiedlich. Das kann beim einen ja sehr schnell gehen und der andere hat noch lange keine Sorgen. Gibt es Situationen, in denen du schon auch trotzdem sagen würdest, du glaubst, es ist richtig oder vielleicht sogar wichtig, dass wir uns äußern mit unseren Sorgen?
Naja, ich denke, eine ganz klare Linie ist die, in der ich sehen kann, dass sich jemand anders schadet. Da gibt es ja auch Lebenssituationen, in denen das klar ist, wann sich jemand schadet. Wenn er sich Substanzen zuführt, von denen man weiß, dass die schaden. Oder wenn er sich in Situationen begibt, in denen die Wahrscheinlichkeit, verletzt zu werden, also ich meine auch wirklich körperlich verletzt zu werden, sehr groß sind. Da ist für mich in meinem Wertesystem ganz klar eine Linie, in der ich was ansprechen würde.
Und wenn wir merken, wir haben das Gefühl, wir machen uns Sorgen und haben das Gefühl, das hat auch eine gewisse Berechtigung. Sagen wir mal, wir haben das Gefühl, ein Freund hat ein massives Alkoholproblem, ja, das der aber nicht so sieht. Wie denkst du, gehen wir das dann am besten an, damit wir einfach mit unserer Sorge erstmal bei ihm ankommen können?
Da sprichst du gleich ein sehr wichtiges und auch gleichzeitig schwieriges Thema an. Wenn wir Alkoholprobleme betrachten, haben wir es mit Verhaltensweisen zu tun, die bei den allermeisten Menschen erstmal als normal gelten. Ja, es gilt ja in unserer Gesellschaft als völlig normal, dass man Alkohol trinkt. Und dann ist es für mich als jemand, der jemand anderen beobachtet, schon mal schwierig, mich zu fragen, wann möchte ich was ansprechen oder wann nicht? Was ist überhaupt noch normal? Aber ich glaube, wir haben so ein Bauchgefühl, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass jemand alltäglichen Verrichtungen nicht mehr nachgehen kann, dass der mal verschläft, dass er in einem alkoholisierten Zustand Dinge tut, die er mal ganz platt gesagt hinterher massiv bereut, wo er hinterher aufräumen muss, in Konflikten genauso wie tatsächlich. Dann kann das schon ein Grund sein, für mich etwas ansprechen zu wollen. Ich muss mir aber ganz im Klaren darüber sein, dass dieser Punkt, ich sehe bei jemand anderem das Verhalten, dass er zu häufig zu viel trinkt, etwas ist, was mich selbst auch sehr beschäftigt, weil ich ja merke, dass das offenbar nicht so einfach abstellbar ist. Ja, Suchtverhalten ist eins der ganz schwierigen Verhaltensweisen, bei denen wir auch als Angehörige, Freunde, Familie schon dazu neigen, mitzuleiden, weil wir es mit GesprächspartnerInnen zu tun haben, die nicht einfach sagen, danke, dass du mir das sagst, dass ich zu viel zu häufig trinke, sondern der wahrscheinlichste Verhaltensimpuls ist Bagatellisierung. Also der andere sagt, ach, das ist nicht so, du übertreibst. Oder sagt sowas wie, trinkst doch selber. Oder der leugnet einfach. Und trotzdem kann es sein, dass ich das Gefühl habe, ich möchte da dranbleiben, möchte das weiter ansprechen, weil ich mich vielleicht verantwortlich fühle. Vielleicht habe ich den Impuls zu helfen. Vielleicht ist es bei mir aber auch noch ein Stück schlimmer und ich will auch retten. Aber bei den meisten springt auch sowas ganz Normales an, wie ich will doch nur, dass alles wieder so ist, wie es mal war. Und dann kommt zusammen ganz hohes Verantwortungsbewusstsein und Hilflosigkeit in der Situation. Wenn jemand Suchtverhalten zeigt oder alkoholmissbräuchliches Verhalten zeigt, dann komme ich ganz schnell in Hilflosigkeit, massiven Stress und dann muss ich nicht nur darüber nachdenken, was mache ich mit der Person, der es offenbar nicht gut geht, sondern ich muss auch anfangen, darüber nachzudenken, was mache ich mit mir, damit es mir nicht auch schlecht geht.
Mhm. Gibt es denn ein bestimmtes Setting, das du für so eine Kommunikation über so schwierige Dinge dafür besonders geeignet halten würdest?
Mein Setting ist das Face-to-Face-Setting und zwar von Mensch zu Mensch. Manchmal sieht man ja in Filmen, dass sich dann so ganze Gruppen zusammentun. Dann macht man so eine Gruppenintervention. Dann sitzt der eine da und die anderen sprechen auf den einen, um auch zu verdeutlichen, dass sie es alle so sehen. Ich halte davon nichts, weil der Widerstand, der in uns ja sowieso entsteht, wenn wir kritisiert werden, den haben wir sowieso, wenn uns irgendjemand mitteilt, du machst was, was mir nicht passt. Wenn das jetzt dann gleich mehrere machen, ist mein Widerstand nochmal größer und mein Selbstwert, der ja immer abfällt, wenn ich kritisiert werde, der fällt nochmal drastischer ab. Ich habe viel mehr das Bedürfnis, mich zu verteidigen oder zu fliehen. Also es springen so ganz archetypische Grundmuster an. Und das will ich ja nicht. Ich will doch, wenn ich jemandem eine Rückmeldung gebe, du, ich mache mir Sorgen, nicht Recht haben, sondern ich will doch, dass der sein Verhalten ändert. Und mal davon abgesehen, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie realistisch das ist, dass wir das erreichen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es erreichen, am höchsten, wenn wir ein Setting wählen, in dem die Person sich möglichst sicher, gut aufgehoben und auch verstanden fühlen kann. Und das ist aus meiner Sicht von Auge zu Auge in einem echten, präsenten, körperlich anwesenden Setting unter vier Augen.
Und wie kommunizieren wir da? Gehen wir mal weg von dem Beispiel mit der Alkoholsucht. Sagen wir mal, es geht um jemanden, von dem wir glauben oder sogar wissen, dass der Partner, die Partnerin massiv schädigendes Verhalten hat und diese Person weiß es nicht oder tut einfach nichts dagegen, wehrt sich nicht, ja? Wie kommunizieren wir da? Sind wir da ganz, ganz vorsichtig? So habe ich dich jetzt verstanden, wäre das ideal? Oder ist es auch gut, mal drastisch zu sagen und auf den Tisch zu hauen, zu sagen, du siehst das nicht, du musst irgendwie dich ändern, du musst was tun?
Ich würde den klaren und vorsichtigen Weg wählen. Das heißt, erstens muss uns klar sein, das ist ein Prozess. Das möchte ich mal vorab sagen. Ein einmaliges Gespräch wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei jemand anderem nicht unmittelbar zu einer Verhaltensänderung führen. Aber wenn wir mal damit anfangen, ich spreche jetzt das erste Mal sowas an, wie du es gerade im Beispiel gesagt hast, dann würde ich vorsichtig sehr klar aussprechen, was ich meine. Also nicht großartig diplomatisch um den heißen Brei reden, sondern ich würde mir vorher überlegen, was habe ich denn überhaupt für Beobachtungen gemacht? Und das ist auch das, was ich der anderen Person sagen kann. Ich weiß doch gar nichts. Ich habe nur meine Hypothesen, meine Bewertungen, meine Ängste im Kopf. Und auf meine Hypothesen, Bewertungen und Ängste wird jemand anders, in dessen Leben ich mich gerade einmische, wahrscheinlich nicht reagieren. Wenn ich aber jemandem sagen kann, du, beispielsweise Katrin, mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass du dich immer weniger meldest. Wir hatten früher wöchentlich Kontakt und du hast auch an unseren Meetings teilgenommen. Jetzt habe ich dich schon seit 3 Monaten nicht mehr gesehen, habe schon mehrfach versucht, dich zu erreichen. Ich mache mir einfach Sorgen. Dann ist das schon mal ein Einstieg, der mir auch klar macht, warum habe ich überhaupt die Berechtigung, dich darauf anzusprechen. Ja, also es gibt was Relevantes, was ich dir rückmelden kann. Wenn es jetzt um die Partnerschaft geht, in Partnerschaften, die Katrin, jetzt in meinem Beispiel, die hat ja einen Loyalitätskonflikt, wenn ich sie jetzt auf den Partner anspreche. Das muss mir vorher klar sein. Ich kann also nicht erwarten, dass Katrin jetzt mit mir in diesem Gespräch sofort über den, nennen wir ihn mal, Konrad herzieht. Und es muss mir auch klar sein, dass Katrin erstmal sehr vorsichtig ist, damit mir zuzuhören, weil sie möchte vielleicht gar nichts Unangenehmes über den Konrad hören. Was ich mir aber überlegen kann, ist zum Thema, was habe ich beobachtet? An welchen Punkten habe ich denn zwischen den beiden vielleicht auch was beobachtet, bei dem ich meine, damit könnte es Katrin nicht gut gehen? Und auch das kann ich dann wieder rückmelden. Ich kann sagen, mir ist da was aufgefallen. Es sind nur meine Beobachtungen, Katrin. Ich wollte dich aber mal drauf ansprechen. Und ich habe mir das eine ganze Weile überlegt, ob ich das überhaupt ansprechen darf, ob du damit einverstanden bist. Da ich mir aber so viel Sorgen mache, bitte ich dich, das einfach mal anzuhören. Und vielleicht hast du ja Lust, auch mit mir drüber zu reden. Und dann kann ich ihr sowas sagen wie, mir ist aufgefallen, dass im Gespräch mit deinem Partner, mit dem Konrad, dass du da immer wieder unterbrochen wirst. Du sahst neulich auch traurig aus. Und das beschäftigt mich einfach, weil ich dich schon lange kenne und ich natürlich möchte, dass es dir gut geht. Und dann kann ich Katrin fragen, hast du Lust, mit mir drüber zu reden? Und muss wohl akzeptieren, wenn sie das nicht tut.
Wir haben jetzt sehr genau hingeschaut, wie so im ersten Moment so ein Austausch stattfinden kann und wie er so gestaltet werden kann. Ich möchte zum Ende vielleicht noch einmal fragen, wie man damit umgeht, dass im einzelnen Situationen auch überfordernd sein können, also gerade wenn es vielleicht um Suchtthematiken geht. Mhm. Und in anderen Momenten dann so eine Freundschaft auch auf die Kippe gerät, wo man sich denkt, okay, entweder da passiert jetzt irgendeine Änderung oder ich kriege das einfach nicht mehr hin, so nah mit dir zu sein, weil du auch gar nicht auf mich reagierst. Wie trifft man da die Entscheidung, da eine bestimmte Weggabelung zu nehmen, sich vielleicht auch Hilfe zu holen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, wenn wir merken, dass es uns mit dem Verhalten von uns nahestehenden Personen nicht gut geht, weil wir zum Beispiel das nachts mit uns rumschleppen, uns nicht mehr ablenken können davon und uns wirklich sofort gesetzt Sorgen machen, dann gilt das gute Prinzip Eigenschutz vor Fremdschutz. Wenn ich mich mit einer Person befasse, die mir am Herzen liegt, muss ich mich also fragen, kann und will ich das begleiten? Mit kann meine ich auch sowas wie Überforderung. Ja, was kann ich überhaupt realistisch gesehen tun? Und mit Will meine ich, es kann auch sein, dass so eine Beziehung kaputt geht an solchen wirklich schwierigen Themen. Das kann gut sein und das ist traurig, aber das passiert. Und mir ist wichtig, an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass es, wenn wir uns fest Sorgen um andere Personen machen, es ist ein massiver Stressor. Ja, das heißt, uns geht's dann selbst auch schlecht. Und das soll nicht passieren. Damit ist wirklich niemandem geholfen. Und das bedeutet, gut für sich zu sorgen, wenn wir merken, dass wir uns nicht mehr lösen können, auch abzulenken, uns selbst Hilfe zu holen, insbesondere im Kontakt mit abhängigkeitserkrankten Menschen in unserem Umfeld, würde ich das sehr empfehlen, weil das ein Thema ist, was einen ganz stark auch beschäftigen und ich sag's mal ein bisschen drastisch auch gefangen nehmen kann. Ja, ich kann vielleicht auch, wenn ich merke, dass ich mit jemandem schon häufiger darüber gesprochen habe und der mir sogar versprochen hat, sich zu ändern, dann kann ich das auch äußern und kann sagen, ich fühle mich nicht wohl. Es geht mir selbst nicht gut damit, ich brauche Abstand und bin für dich da, wenn du eine Idee hast, was wir tun können. Oder ich kann zum Beispiel auch anbieten, dass wir uns treffen und mal gar nicht über das Thema sprechen. Das kann für so eine Freundschaft auch ganz wichtig sein, dass man nicht unbedingt immer nur ums Thema kreist. Aber nochmal, wenn ich merke, dass ich spüre, und das spüren wir ja, dass mir etwas wirklich nicht gut tut, dann ist es absolut in Ordnung, für dich selbst zu sorgen und letztlich auch Abstand zu finden.
Dörte, danke, dass du da so intensiv mit uns hingeschaut hast. Es ging um Interventionen bei Freundschaften. Das war Dörte Dehe, Psychologin und Mediatorin. Vielen Dank.
Dankeschön, Utz.
Wie ist das bei euch? Wann habt ihr mal durch Konfrontation jemanden in eurem Umfeld helfen können? Wann wurde euch geholfen? Wann ist das schiefgelaufen? Und warum? Schreibt uns oder schickt uns eine Sprache auf WhatsApp. Der Kontakt ist in den Shownotes. Mein Name ist Utz Dreger. Danke an Joe, danke an Dörte, danke an euch fürs Dabeisein. Seid gut zueinander und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.